Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Diesmal gehen wir nicht ganz so weit zurück in die Geschichte, sondern dahin, wo Berlin plötzlich laut und schrill wurde, in die 80er und 90er. Die Stadt ist im Umbruch, alles offen und möglich und mittendrin Danielle de Picciotto. Künstlerin, Szenefrau, Macherin, eine, die Berlin nicht nur erlebt, sondern wirklich mitgestaltet hat. Zusammen mit Dr. Motte hat sie 1989 die erste Love Parade auf die Straße gebracht. Damals waren es noch nicht Millionen von Menschen, die mitgezogen sind, sondern nur 150 Leute, ein paar Boxen und eine ziemlich coole Idee. Ich habe mit ihr gesprochen über genau diese Zeit, aber auch über Berlin, über Aufbruch, Chaos und warum sie irgendwann gegangen und wieder zurückgekommen ist. Mein Name ist Matti Geier und das ist Was für ein Leben.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Du hast New York in den 80ern miterlebt. Wie war das?
Hart. Also ich bin da hingegangen, um zu studieren und das war sehr hart. Also New York in den 80ern war wirklich lebensbedrohlich, aber es hatte ein totales Flair. Also da waren die Anfänge von ganz vielen Musikrichtungen und ich habe damals Mode und Illustration studiert. Mhm. Und habe Leute wie Marc Jacobs kennengelernt.
Ah, ja.
Also Diane Brill, Andy Warhol habe ich gesehen. Also da waren die ganzen Keith Haring, diese ganzen Größen waren überall am Rumlaufen und die konnte ich noch mitbekommen. Das war ziemlich toll.
Aufregend.
Ja, es war sehr inspirierend und New York hat auch irgendwas, was einen dazu bringt, irgendwie so eine gewisse Qualität haben zu wollen. Also das fordert alles von einem und das, da habe ich viel gelernt.
Wo hast du gewohnt?
Also am Anfang in Queens bei meinem Vater. Aha. In Forest Hills, da wo die Ramones auch herkommen.
Aha.
Und dann bin ich nach Manhattan und habe dann unterschiedliche Wohnungen untergemietet.
Ja. Und wo bist du groß geworden?
Also ich bin in Tacoma geboren. Mhm. Mein Vater war in der Armee Zahnchirurg. Und deswegen sind wir jedes Jahr umgezogen.
Okay.
Also ich bin in Tacoma geboren, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Wir sind nach 3 Monaten umgezogen, dann nach Denver in Colorado, dann nach Michigan, dann Washington D.C. und irgendwann mal dann nach New York.
Und wie kam dann die Idee dazu, nach Berlin zu ziehen?
Also meine Mutter ist deutsch.
Aha.
Und meine Eltern haben sich dann irgendwann mal getrennt. Und ich bin dann nach Deutschland und habe da erstmal Kunst studiert,
mhm,
an einer Kunsthochschule und bin dann aber wieder zurück nach New York gegangen, um da weiter zu studieren. Ja, ja.
Aber 1987 bist du nach West-Berlin gezogen.
Genau.
Ja.
Und das war eigentlich per Zufall, weil ich hatte eine Freundin, die Berlin gezogen war und ich wollte eigentlich zurück nach New York. Sie hat gesagt, komm doch mal nach Berlin, mich besuchen, da war ich noch nie gewesen.
Mhm.
Und dann habe ich sie besucht und sie wohnte in so einer riesigen Fabriketage. Also es waren 700 Quadratmeter und da haben 5 Leute gewohnt und jeder hat 30 Mark bezahlt, Miete.
Ja, krass.
Und da war ein Zimmer frei und dann meinte sie, wenn du Lust hast, kannst du einziehen. Bin ich sofort eingezogen.
Ja. Was war dein erster Eindruck von Berlin?
Ich habe mich sofort verliebt.
Ja.
Also Berlin war damals natürlich ganz anders. Also erstmal musste man durch diese ganzen Kontrollen und ich war Amerikanerin, das heißt, ich konnte durch Checkpoint Charlie und es war wie so eine Zeitkapsel. Also man hatte das Gefühl, dass man in einer Zeit dort lebte, die es eigentlich gar nicht mehr gibt.
Mhm.
Also das Zeitgefühl war ein ganz anderes als irgendwo auf der Welt. Man hatte das Gefühl, es gab keine wirkliche Zeit, es war irgendwie stehen geblieben. Dadurch, dass es auch so abgekapselt war und so ruhig, es waren ja sehr wenig Leute da, war das auch so eine Stille. Also es gab nicht viel Verkehr und ja, man hatte das Gefühl, man ist in so einer, wie heißen diese Weihnachtskugeln, wo es schneit, dass man so in einer Kugel drin ist und so in seiner eigenen kleinen Welt und es ist ganz still und auf alle Fälle nicht gefährlich, nicht so gefährlich wie New York.
Warst du in Kreuzberg oder wo hast du gewohnt?
Ich war in Kreuzberg, ja.
Und du bist auch in den Osten rüber, über Checkpoint Charlie?
Ja, also ich konnte in den Osten rüber, weil ich, wie gesagt, Amerikanerin war und ich hatte sofort am Anfang eine Freundin, also ein Mädchen kennengelernt, die auch Amerikanerin war und hatte eine Vespa. Und dann sind wir mal rübergefahren. Das erste Mal, als ich rübergefahren bin mit ihr, da war eine Party von Udo Lindenberg.
Okay.
Und das war so meine erste Party im Osten. Da habe ich auch teilweise Mitglieder von damals, also vor Rammstein, so die Musiker. Sven Marquardt habe ich da kennengelernt. Also ganz viele Leute, die dann später auch in in West-Berlin, also quasi jetzt hier in Berlin, dann auch erfolgreich wurden, habe ich damals kennengelernt. Alle wahnsinnig jung.
Deine Freundin war in der Szene mit drin, kannte solche bekannten Leute oder wie?
Ja, die hatte die irgendwie kennengelernt. Also da war eine ziemlich starke Künstlergruppe damals im Osten. Das war so eine Gruppe aus Modedesignern, Fotografen, Künstlern und Musikern. Und die hat man eigentlich relativ schnell kennengelernt, wenn man da rübergefahren ist und geguckt hat, was es so gibt.
Und in West-Berlin hast du die Leute kennengelernt über deine Freundin wahrscheinlich erstmal und...
Ja. Naja, durch die Leute in der WG, genau. Ja.
Also waren das für Leute?
Naja, das waren ganz unterschiedliche. Also meine Freundin hatte viel mit Film zu tun, die mich eingeladen hatte. Dann gab es eine Friseuse, Gabi, die hat so für alle Musiker in Berlin die Haare geschnitten. Und da hat auch Roland Wolf gewohnt, der war damals der Keyboarder von Nick Cave. Und dadurch kamen dann die ganzen Bands in die Fabriketage, um ihn zu besuchen. Also Einschuss in Neubauten, Crime in the City Solution, Nick Cave in the Bad Seat. Sie waren da im Prinzip die ganze Zeit.
Was, da muss ja voll geflasht gewesen sein, oder? Oder ständig so bekannte Persönlichkeiten? Oder?
Also ich hatte, bevor ich da hingegangen bin, um meine Freundin zu besuchen, in Köln noch Himmel über Berlin gesehen. Und bin dann 2 Tage später dahin, habe sie besucht und habe andauernd die Leute gesehen, die im Film waren. War total geflasht. Also deswegen bin ich auch geblieben.
Hattest du einen Lieblingsort in West-Berlin?
Das Café Esplanade fand ich ganz toll.
Café Esplanade.
Das gibt's jetzt, das ist am Potsdamer Platz. Das ist so umringt von Glas.
Ach so.
Also das ist auch da, wo Teile von Himmel über Berlin gedreht wurden. Da wurden ganz viele Filme gedreht. Das war teilweise noch ein bisschen so konnte man Sachen machen. Und da habe ich auch meinen ersten Job gehabt. Da habe ich, glaube ich, in der ersten Woche war ich Komparse für einen Film. Den Ort mochte ich sehr.
Ja, du hast dann auch schon Kunst gemacht in West-Berlin, oder?
Also am Anfang habe ich Modedesign, Kunst und Musik gemacht, aber die Mode wurde dann ganz schnell untragbar, weil ich dann angefangen habe, so Gipskostüme zu machen.
Ah, okay.
Und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube, ich bin eigentlich Künstlerin.
Ja. Berlin war ja auch nicht als Modestadt bekannt damals, oder?
Naja, eigentlich schon. Es gab eine total interessante Off-Szene.
Ja.
Da gab es die AWE Berlin, das war so eine Off-Modemesse.
Ja.
Und die haben sich darin spezialisiert, untragbare Mode oder sehr, sehr ungewöhnliche Mode zu präsentieren. Da habe ich ein paar Mal was gemacht und es war ziemlich verrückt. Also damals hatte Berlin irgendwie so den Ruf, untragbare, verrückte Mode zu machen, wo aber die ganzen Designer hingekommen sind und sich Ideen geholt haben. Also uns wurden oft Ideen auch geklaut von anderen Städten oder anderen Ländern, weil es so extrem war.
Ja.
Aber ich meine, das konnten die meisten Leute nicht tragen. Also Keramikperücken oder also Hosen ohne Beine, also mehr für mehr junge Frauen und so.
Aha, schräg.
Ja.
Du hast damals schon die Einschützen und Neubauten kennengelernt.
Ja, also Einschütz- und Neubauten, da kam man nicht drum herum in Berlin. Also die waren so quasi natürlich die großen Lokalhelden, wobei ich hatte mit denen eigentlich nichts zu tun lange Zeit. Ich habe mich so ein bisschen gewehrt gegen dieses Fantum. Aber durch Roland, der mit dem ja zusammen da in dieser WG gewohnt hat, habe ich die Einzelnen persönlich in der WG kennengelernt.
Ja, okay. Von allen Persönlichkeiten, die du damals, also jetzt in der West-Berlin-Zeit kennengelernt hast, wer ist so jemand, der oder die rausgestochen ist?
Ach, da gibt's einige. Also für mich an erster Stelle Gudrun Gut. Die fand ich, also das war so eine super Frauenszene damals in Berlin. Die waren ganz anders als die, die ich in Amerika kannte. Die waren irgendwie so tough. Die wollten gar nicht irgendwie so dieses so weibliche, hilflose, blonde sein, sondern eher irgendwie so dunkelhaarig und ich mache mein Ding selber und ich mache genauso extreme Musik wie die Typen. Und die Männer waren ja eher irgendwie bisexuell damals, haben auch oft Kleider getragen, sich geschminkt und so. Also Gender war damals auch schon ein großes Thema. Und man hat versucht, irgendwie diese ganzen klassischen Gender zu brechen. Trans und Transen und all das. Also das war alles damals sehr wichtig. Das fand ich ganz toll. Und Gudrun war eben in dieser Frauenszene einer der ersten, die Frauenbands gegründet hat und einen Verlag gegründet hat, um Frauenbands zu hypen, weil es war wirklich schwierig, als Frau einen Plattenverlag zu bekommen. Und mit ihr habe ich ganz viel gemacht. Also die war auf alle Fälle sehr wichtig für mich. Motte war natürlich wichtig für mich. Westbam fand ich wichtig. Also den fand ich total interessant, weil der immer so neugierig war, musikalisch. Also als ich den kennengelernt habe, war das auch ziemlich früh so und damals hat er so eine Mischung aus Walzerabende und neue elektronische Musik und so gemacht. Mhm. Ja, und ich meine, Alexander Hacke habe ich damals auch total früh kennengelernt und das war einfach eine extrem kreative Szene und weil die so klein war, konnte man die einzelnen Leute sehr früh sehr gut kennenlernen. Das ist anders als heute. Ne? Heute gibt es ja so irrsinnig viele.
Ja.
Und damals gab es vielleicht 5 Clubs oder 5 Bars, wo alle abhingen.
Verstehe.
Und dadurch hat man sich wirklich gut kennengelernt.
Also Motta auch im Club kennengelernt, oder?
Ja, ich habe, glaube ich, als ich in der ersten Woche nach Berlin gekommen bin, habe ich eine Freundin zu der Turbine hingebracht. Das war sein Club. Mhm. Mir gesagt, das ist gerade der beste Tanzclub. Und dann sind wir dahin tagsüber. Dann hat er die Tür aufgemacht, weil er gerade am Putzen war. Und da habe ich ihn gleich kennengelernt, also 5 Tage, nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Und dann meinte er gleich, willst du nicht hier arbeiten?
Und hast du?
Ja.
Ja. Wie hast du den Mauerfall erlebt?
Tja, das war verrückt. 89 war ich dann zum ersten Mal nicht in Berlin, sondern in Graz wegen einer Modenschau.
Aha.
Und an dem Wochenende ist die Mauer gefallen.
Ah. Doof.
Das war irgendwie, ja, das war verrückt, weil als ich losgefahren bin, gab es sie noch. Mhm. Und als ich zurückgekommen bin, gab es keine Wachmenschen mehr.
Mhm.
Und als ich da war, hat mich dann Motte heulend angerufen und gemeint, die Mauer ist weg, die Mauer ist weg. Ich kann jetzt bis nach Hamburg laufen. Das war, er ist ja Berliner.
Ja.
Und für ihn war das unvorstellbar. Also es haben mich viele Leute angerufen da. Ja, und dann bin ich zurückgefahren. Am Tag danach, da waren keine Wachleute mehr an diesen Posten, wo man immer totale Angst vor hatte, weil die einen durchsucht haben und unglaublich unfreundlich waren. Und ich bin ziemlich früh morgens zurückgekommen im Auto und überall standen irgendwie Autos, als ob man die vergessen hätte und es war unglaublich viel Müll. Also man hat echt gesehen, dass unglaublich gefeiert wurde.
Und wie hast du dann den Osten erkundet?
Naja, ich habe damals schon mit Motte zusammengelebt und wir haben direkt an der Mauer gewohnt. Wir hatten eine Wohnung im ersten Stock, wo man über die Mauer schauen konnte.
In Kreuzberg, Mitte-Rhein, oder?
Genau, ja. In 61. Das war die Lindenstraße,
jetzt
Axel-Springer-Straße.
Ja.
Und in dem Moment, wo die Mauer gefallen ist, waren dann sofort die ganzen Mauerspechte bei uns und haben dann ein Stückchen von der Mauer abgebohrt und dann ist ein ganzes Stück Mauer weggetragen worden und da sind wir dann sofort in den Osten immer reingelaufen, so erkundet. Also wir sind so schnell wie möglich darüber und haben uns alles angeguckt.
So verlassene Orte reingeklettert auch,
ja,
oder?
Ja, 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 klar. Klar, weil es war ja alles verlassen. Das war total verrückt. Wir konnten es gar nicht verstehen. Ich habe ja erst viel später verstanden, was da alles passiert ist. Ne?
Ja. Warst du schon immer Techno-Fan?
Also das ging ja von Detroit nach London, nach Berlin.
Mhm.
Und wir haben davon gehört, so 87, 88 hat man so angefangen, so ein bisschen was darüber zu hören. Und Motte und ich sind dann nach London gefahren, um mal zu gucken, was irgendwie so ein Rave ist.
Okay.
Und da waren wir dann so begeistert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt in der Turbine auch solche Sachen mit ganz viel Nebel. Das gab es vorher gar nicht, dass man irgendwie Nebel in Clubs hatte und haben dann praktisch die ersten Techno-Partys organisiert.
Vor der Wende.
Ja, 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 klar, natürlich.
Mhm.
Und da fand ich das total super, weil das so eine Dekonstruktion von Musik war.
Mhm.
Also das kannte man so vorher nicht wirklich. Also ich meine, klar, es gab irgendwie schon elektronische Anfänge, aber so wie dann Techno war, dass da auch kein Gesang ist und so. Das fand ich schon ziemlich toll.
Ja. Hattest du dann in den 90ern, Anfang der 90er Lieblingsclubs in Berlin?
Naja, ich habe in allen gearbeitet.
Aber hattest du auch welche, wo du besonders gerne hingegangen bist, persönlich?
Da, wo ich gearbeitet habe, also Tresor und E-Werk.
Ja, okay.
Ja.
Berlin Anfang der 90er, die Mauer ist gerade gefallen, überall stehen Gebäude leer, niemand weiß so richtig, was mit dieser Stadt jetzt passiert. Und genau in diesem Chaos entstehen Orte wie der Tresor. Den haben Leute aus der Westberliner Clubszene eher zufällig entdeckt, einen alten Tresorraum des Wertheim-Kaufhauses, jahrelang vergessen im Niemandsland der Mauer. Und unten im Keller, zwischen schweren Stahltüren und aufgebrochenen Schließfächern, machen sie einen Club auf. Mit Techno, der damals noch komplett neu war. Der Tresor wird schnell zu dem Ort, an dem sich Ost und West begegnen und wo auch internationale DJs, vor allem aus Detroit, plötzlich in Berlin auflegen. Und auch das E-Werk um die Ecke war so ein verrückter Ort. Ein stillgelegtes Umspannwerk, riesig industriell, fast schon eine Kathedrale. In den 90ern wird daraus einer der wichtigsten Clubs der Stadt. Größer, offener, mit Kunst, Lichtinstallation und internationalen Acts. Diese Orte sind einfach passiert. Und genau das hat diese Zeit so besonders gemacht. Wie war das erste Mal für dich im Tresor?
Naja, also Dimitri Hegemann hat mich damals angerufen, bevor es den Tresor überhaupt gab. Er hatte so ein Bar vorher gehabt, das Fischbüro, da habe ich auch gearbeitet.
Ja.
Und da hat er mich irgendwann angerufen, meinte, du, ich habe jetzt einen neuen Ort gefunden, das ist so ein ehemaliges WMF-Lager, komm doch mal gucken, hier gibt's eine unglaubliche Tür. Und dann hat er mir den Keller gezeigt mit dieser wahnsinnig dicken Tresortür und hat gesagt, hier will ich einen Club machen. Und hat mir irgendwie erzählt, wie das alles aussehen soll und hat mich dann gefragt, ob ich da auch arbeiten will.
Und dachtest du, ja, was für ein cooler Ort, oder dachtest du, das ist verrückt? Oder?
Ich dachte, das wäre super.
Ja.
Schon vor Mauerfall, aber vor allem nach Mauerfall ging es eigentlich die ganze Zeit darum, irgendwie interessante Sachen zu finden.
Ja.
Und ich war ganz oft unterwegs mit Motte oder mit anderen Freunden. Wir haben uns irgendwelche Gebäude angeguckt und hat man sich überlegt, okay, was kann man hier machen? Eine kleine Ausstellung oder eine Party? Also alles Mögliche. Man war eigentlich ununterbrochen dabei, solche Sachen zu machen.
Wenn du da überall gearbeitet hast, frage ich mich jetzt, wie viel Zeit hattest du überhaupt zu feiern?
Naja, ich habe während dem Arbeiten gefeiert.
Ja?
Ja.
Hinter der Theke oder?
Ja.
Einfach ein bisschen mitgedanced?
Ja,
ja,
ja.
Okay.
Ja, ja.
Wie das macht das für dich heute, wenn du die Orte, wenn du das E-Werk zum Beispiel heute siehst, wo ja jetzt nur noch so Veranstaltungsräume drin sind, glaube ich, oder ein Museum?
Also ich war da jetzt schon lange nicht mehr drin. Ich meine, ganz Berlin hat sich so verändert.
Ja.
Das hat wenig mit dem zu tun, was es mal war. Aber von außen sieht es ja eigentlich noch relativ gleich aus.
Hm.
Also wir haben das damals, ich habe das mit Motte entdeckt, gleichzeitig wie Hille und Andreas das entdeckt haben, die da damals dann irgendwie die Leute waren, die das E-Werk gemacht haben. Und das war ja so riesig. Also das ging ja, man konnte ja durch die Keller 3 Straßen weiterlaufen.
Ja.
Also es war irrsinnig groß. Da hatten wir schon echt extrem viel Spaß. Also was wir da für Partys gemacht haben und Events. Also das war echt schon vergleichbar zu Studio 54 in New York.
Ja.
Ja. Da war einmal, als es schon ziemlich bekannt war, eine MTV-Party, wo dann Naomi Campbell und Tom Jones und die ganzen MTV-Moderatoren da waren.
Aha.
Und also das Björk war da. Also es war schon echt.
Ich wette, das war bei den MTV Europe Music Awards. Die waren da in Berlin irgendwann mit genau den Leuten, die du gesagt hast.
Dann kann das, ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es die Awards waren. Ich weiß nur, dass es da die Party gab.
Ja, ja. Ja, cool.
Ja.
Und warst du die ganze Zeit im Tresor auch bis zur Schließung, oder?
Nee, ich habe 95 aufgehört zu arbeiten.
Ja, okay. Achso, okay.
Ja.
Warst du bei der letzten Party dabei, aber?
Ich glaube nicht, weil ich habe aufgehört 95 und habe dann angefangen, ich habe da angefangen, mehr kreativ zu reisen. Also ich war von 95 bis 2000 eigentlich ununterbrochen mit dem Goethe-Institut unterwegs.
Ah, okay.
Und habe Berliner Clubkultur vorgestellt.
Ah, okay.
Also die haben mich praktisch immer engagiert, damit ich, sagen wir mal, Jugendlichen zeige, wie man mit nichts kreativ sein kann. Also zum Beispiel nach Hongkong. Ich bin ein paar Mal nach Hongkong eingeladen worden, weil die da ein totales Problem hatten, weil Hongkong halt so wahnsinnig karriere- und profitorientiert ist, dass die Jugend überhaupt keinen Underground mehr hatten und die Selbstmordrate stieg. Und deswegen haben sie gesagt, wir brauchen irgendwie Leute, die denen beibringen, wie man Underground und Spaß und nicht nur die ganze Zeit an Geld denkt.
Mhm.
Bin ich hingeschickt worden mit ein paar Künstlern oder nach Rom, wo die ganzen Leute, die ganze Jugendliche total erdrückt sind, waren von der Geschichte Italiens, also immer so was. Warum sollte ich Kunst studieren? Ich werde sowieso nie so gut wie Michelangelo oder so.
Ach so.
Und wir haben, ja,
ja, okay.
Und wir haben ihnen dann gezeigt, dass man auch ganz andere Art von Kunst machen kann, so wie eben Neubauten, Instrumente aus Mülltonnen oder Clubkunst mit Projektionen oder, also da gab es ja eine Riesenszene von Leuten in Berlin, die Sachen gemacht haben, die eben nicht profitorientiert waren.
Und was hat es mit dem Club Art Movement auf sich?
Ja, das war ein Teil davon. Also da war zum Beispiel Jim Avignon ein wichtiger Teil von. Es gab eine ganz große Gruppe von Leuten, die gesagt haben, wir machen Cheap Art oder U-Kunst und Underground-Kunst. Und da geht es nicht darum, dass es eben für Millionen verkauft wird, sondern zwischen 1 und 100 Euro.
Mhm.
Dass sich also quasi jeder Kunst leisten kann Und zum Beispiel, wenn man ein Geschenk verschenkt, dann eher ein Stück Kunst kauft als irgendwie irgendwas von aus der Fabrik. Und wir haben ganz viele Events gemacht, also wo DJs aufgelegt haben, wo es Projektionen gab, wo es Performance gab und wo diese Kunst ausgestellt wurde. Mhm. Und das war im Prinzip so ein Gegenarm gegen den Mainstream-Kunstbegriff, der damals immer kommerzieller wurde oder der zumindest immer teurer wurde. Und Wir wollten sagen, wir in Berlin, wir finden was anderes wichtig.
Jetzt haben wir natürlich einen Riesenteil ausgelassen. Wie ist die Idee zur Love Parade entstanden?
Ach so, ja. Wir haben damals alle die ganze Zeit irgendwelche Events und Ausstellungen gemacht. Also ich war da sehr, sehr viel dabei und ich habe viel mit Motte gemacht. Weil Motte und ich waren ein Paar und wir haben wahnsinnig gerne getanzt und wir sind oft ins Schwurz gegangen und haben da irgendwie gedacht, das ist so super, wenn man irgendwie so eine Lebensfreude ausdrücken kann. Schwutz ist ja auch jetzt auch verschwunden, ne? Ja. Leider. Das war ein super Club schon damals. Und wollten eigentlich immer nach Südamerika gehen, um da irgendwie auf diesen großen Paraden zu tanzen, mit den ganzen Kostümen. Ja, genau. Meinten irgendwie, das wäre doch so super, wenn wir mit unserer Musik und mit den tollen Kostümen auf der Straße tanzen könnten. Und hatten aber nie das Geld dafür, waren eh immer total pleite. Und dann irgendwann mal kam die Idee auf, lass uns es doch hier machen. Ich war total begeistert, weil ich dachte, ja, ich habe damals noch Mode gemacht. Ich werde dann meine Models und die ganzen Kostüme und so und die neue Musik, eben Techno, können wir dann da spielen. Und Motte war das total wichtig, weil er natürlich auch als Berliner die ganzen Trümmerfrauen noch erlebt hat. Er meinte, ich möchte, dass die Trümmerfrauen auch mal unsere Musik hören, was ich total süß finde. Ja, als Berliner in unserem Alter hat man das alles noch wirklich mitbekommen.
Also, dass die älteren Generationen das quasi von der Straße miterleben und dass sie konfrontiert werden damit.
Genau, dass die mit so einer Lebensfreude, weil Berlins Atmosphäre, als ich nach Berlin gezogen bin, 87, das war schon sehr düster. Ja. Also man hatte schon noch so Nachwehen von allen möglichen Sachen und es war sehr melancholisch. Mhm. Und gerade Motte, weil er seine Mutter war ja auch da und seine Großeltern. Ich möchte irgendwie auch diesen Generationen die Freude vermitteln, die ich jetzt in meiner Generation habe. Mhm. Naja, und dann haben wir uns überlegt, okay, Kudamm, haben ein paar Leute gefragt mitzumachen, haben irgendwie nach ein bisschen Geld geguckt, 100, 200 Mark oder so. Und ja, haben es dann auf dem Kudamm gemacht. Ja. Und das war ziemlich lustig, weil wir waren total unerfahren. Wir mussten das als Demonstration ankündigen, wollten das aber auch, weil es uns auch ein politisches Anliegen war. Ja. Weil wir ja dieses Mauerding so gut kannten, dass wir gesagt haben, das Einzige eigentlich, was über Mauern fliegen kann, ist Musik. Mhm. Und das ist eigentlich ein wichtiges Zeichen, wie wichtig Musik auch ist für die Seele quasi. Ne? Ja. Naja, und als wir es dann angekündigt haben und ankamen, wussten wir gar nicht so richtig, wie wir anfangen sollen, bis dann irgendwie, wir hatten diese ganze Polizei, die natürlich da ist bei Demonstrationen, wo der Polizeidirektor dann kam und meinte, na, sollen wir mal anfangen? Und wir so, okay.
Was habt ihr erwartet?
Wir haben eigentlich gar nichts erwartet. Ich meine, die Leute haben uns eigentlich ausgelacht, als wir gesagt haben, wir wollen auf der Straße tanzen. Und wir haben auch am Anfang gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, auf der Straße zu tanzen, währenddessen du läufst. Ja. Weil normalerweise tanzt man ja im Stehen, nicht im Laufen. Aber wir waren halt 50 Leute und da waren wahnsinnig viele Leute gekommen, um uns quasi auszulachen. Oh Gott. Weil sie die Idee, ich meine, Berlin war damals irgendwie so ernst und alle schwarz angezogen und halt so die Nick Cave-Zeit, ne, so Existenzialisten, und dass wir jetzt mit bunten Klamotten von mir oder auch von den anderen Leuten da die Straße untertanzen wollten zu einer neuen Musik, haben alle gesagt, also viele gesagt, wie peinlich.
50 Leute und haben sich Leute angeschlossen? Oder?
Ja, und dann wurden es immer mehr und mehr, bis wir dann am Oliverplatz stehen geblieben sind und getanzt haben. Ja. Und da ist der Funke übergesprungen. Da haben plötzlich alle, das ist angefangen zu regnen. Und da wurde das irgendwie so ein euphorisierender Moment. Und ich glaube, das ist der Moment gewesen, wo die Magie passiert ist. Also da waren dann plötzlich, glaube ich, 150, bis wir da zurückgelaufen sind. Und da wollten dann alle, dass es nächstes Jahr wieder passiert.
Dann war für euch auch klar, das machen wir nochmal.
Ja, oder? Also alle gesagt, das müssen wir nochmal machen.
Ja. Und wie lange warst du dann bei der Love Parade dabei?
Ich war quasi 3 Jahre. Aber ich bin nicht so ein Massenmensch. Das wurde ja irgendwie so immer größer. Ich mag auch Wiederholungen nicht so. Mhm. Und mein Ziel war es ja nicht, ein Paradenmacher zu werden. Mhm. Also ich war ja Künstlerin und Musikerin. Und ich wollte mich darum kümmern, weil das ist schon sehr viel Arbeit, sowas vorzubereiten.
Ja, glaube ich. Aber warst du dann privat dabei später noch? Oder?
Ja, ja, klar. Also ich war noch so dabei bis irgendwie 95 und dann war es mir zu groß.
Dann waren eine Million irgendwann, ne?
Ja.
1,5 Millionen.
Ja, ja, das waren mir zu viele Menschen.
Und wenn du die Outfits dann gesehen hast, dachtest du, okay, wow, Berlin ist nicht mehr grau.
Ja, genau. Genau, also ich hatte ja auch bei der ersten Blumen verteilt, Sonnenblumen und diese ganzen Plastikblumen und so, und dass das dann auch so ein Look wurde, das fand ich dann schon toll.
Ja, und du warst genau auch in einer Band.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Mit Space Cowboys. Ja. Also Space Cowboys war meine erste Band, die haben mich gefragt, weil sie mich mit jemandem verwechselt haben.
Okay, mit wem?
Ich habe zwar schon Klavier und Geige gespielt, seitdem ich 5 bin, aber ich hatte totale Bühnenangst.
Okay.
Weil ich hatte als Kind ziemlich viele Konzerte gegeben und war da irgendwie traumatisiert von. Und hatte auch nie gedacht, dass ich irgendwie Musik mache, aus dem Grund. Mhm. Auch ich wollte auch nie klassische Musikerin werden, also das war überhaupt nicht mein Ziel. Und ich dachte eigentlich immer, ich werde eher irgendwie Künstlerin, Malerin oder Schriftstellerin, weil ich immer schon geschrieben und gemalt habe. Mhm. Aber halt weiterhin meine Instrumente gespielt. Und Motte hatte eine Platte rausgebracht mit einer Daniela Sonntag. Mhm. Und die Space Cowboys wussten, dass ich mit ihm zusammen bin und dachten, das bin ich. Und die haben mich dann gefragt, ob ich bei einem Konzert mitmache. Und dann dachte ich irgendwie, okay. Aber die wollten eigentlich nur, dass ich ganz laut bei einem Stück There's Life on Mars schreie. Und dann dachte ich, okay, das schaffe ich. Und bin dann mit denen aufgetreten und das hat so Spaß gemacht, dass die gesagt haben, komm, lass uns weitermachen. Und dann bin ich geblieben.
Ja.
Und dadurch habe ich angefangen, quasi in Bands Musik zu machen.
Ja. Und bist auch rumgetourt.
Ja.
Und was sind so da so die Orte gewesen, wo du am liebsten warst?
Also ich kann mich an ein Konzert erinnern in Amsterdam, im Paradiso, glaube ich das. Da war es total voll, als wir angefangen haben und als wir aufgehört haben, war es komplett leer. Das war auch traumatisierend.
Okay. Hast du da auch geschrien? There's life on Mars?
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe einen Freund, Uwe Reinicke, der war damals auch da. Der lacht auch, wenn ich ihn heute da
Passiert.
Kann passieren.
Ja. Hast du je überlegt, dann in den 2000ern oder später Berlin zu verlassen?
Oh ja.
Ja.
Eigentlich ab 95.
Ja?
Ich war eigentlich schon ab 95. Also in dem Moment, wo die Renovierungen vorbei waren und das dann praktisch so eine offizielle Hauptstadt wurde, hat sich ja sehr viel verändert. Und das war nicht mehr so ein Abenteuer wie vorher. Und es war auch nicht mehr irgendwie so, also diese Szene, die es damals in den 80ern und Anfang der 90er gab, also die Anfänge von der Techno-Szene, das Ende von der genialen Dilettanten-Szene, das waren schon echt ziemlich einmalige KünstlerInnen. Also die waren eigentlich alle zum Beispiel interdisziplinär. Das war auch einer der Gründe, warum ich Berlin so toll fand, dass alle Künstler gemalt, geschrieben, Mode gemacht haben. Also das, was ich praktisch gemacht habe.
Ja.
Und das war damals total verpönt. Das ist heutzutage eigentlich auch relativ gang und gäbe, aber damals war das total verpönt. Also es wurde einem immer gesagt, du musst ein Ding machen, ansonsten bist du nicht ernsthaft. Und ich wollte immer alles, weil für mich das alles zusammenhängt. Und Berlin war eine Ausnahmestadt in der Hinsicht. Desto mehr Berlin eben Hauptstadt wurde, wurde sie auch konventioneller in dieser Art. Mhm. Und es wurde auch teurer natürlich.
Ja, klar.
Und da fing ich an, unruhig zu werden. Also das war auch einer der Gründe, warum ich dann mit dem Goethe-Institut so viel rumgereist bin, damit ich auch irgendwie so diese Haltung, diese künstlerische Haltung, keine Grenzen anzuerkennen, dass ich das irgendwie so als Berliner Eigenschaft praktisch dann da weiter vorgestellt habe durch das Goethe-Institut.
Aber du bist ja in Berlin geblieben.
Ich bin in Berlin geblieben. Aber ich bin immer mehr gereist. Also
okay.
Ab 2001 war ich ja dann mit Alexander Hacke zusammen, was ist von Einschürzenden Neubauten, und wir haben angefangen, zusammen Projekte zu machen. Also unsere eigenen Projekte. Am Anfang waren das noch so audiovisuelle Projekte und wir waren eigentlich ununterbrochen auf Tournee. Also ich war im Prinzip von 2001 bis 2010 ununterbrochen mit Kunstprojekten, mit Ausstellungen, mit Events oder mit unseren eigenen Projekten auf Tournee.
Okay. Aber umso krasser müssen für dich ja immer die Veränderungen dann gewesen sein, wenn du dann in Berlin warst mit längeren Zeitabschnitten dazwischen.
Und vor allem, also wir hatten damals eine Remise im Wedding und wir haben gemerkt, dass wir innerhalb von Berlin totale Schwierigkeiten hatten, genug Geld zu verdienen, um die zu bezahlen. Die war zwar total billig, also die hat 800 Euro gekostet für 5 Stockwerke. Das war echt der Hammer. Aber in Berlin Geld zu verdienen war extrem schwierig als Künstler, weil alle immer alles umsonst gemacht haben und alles umsonst erwartet haben. Und irgendwann mal haben wir dann gesagt, also die ist zwar total preiswert, aber wir müssen die ganze Zeit reisen, um diese Miete zu bezahlen. Von daher werden wir jetzt entweder einen Nebenjob machen müssen oder das aufgeben. Und dann haben wir gesagt, dann geben wir jetzt das auf und werden Nomaden.
Nomaden?
Ja.
Heißt?
Wir haben die Remise aufgegeben, haben nur ein Bürozimmer behalten und sind dann im Prinzip 7 Jahre, also bis 2017, 18, nur noch unterwegs gewesen.
Ja. Aus dem Koffer gelebt?
Ja.
Wow.
Also mir hat das total Spaß gemacht. Ich kannte das ja, weil ich ja so aufgewachsen bin als Armeekind.
Ja.
Und Alex kannte das, weil er, seitdem er 14 ist, mit Neubauten auf Tournee war.
Ja.
Und wir dachten am Anfang, dass die Gentrifizierung nur in Berlin stattfindet. Und dachten, wir finden jetzt einen anderen Ort, der irgendwie so preiswert ist wie damals in den 80ern und wo Künstler unterstützt werden. Und das war natürlich eine Illusion. Also wir sind quasi mit der Gentrifizierung gereist. Also überall, wo wir hingekommen sind. Und wir sind wirklich, wir waren in Amerika, New York, LA, San Francisco, in Neuseeland, in Mexiko, in Australien. Und überall, wo wir angekommen sind, meinten Leute, naja, wäre der vor 5 Jahren gekommen, da wäre es hier total preiswert, aber jetzt ist es auch total teuer.
Weil ich wollte sowieso fragen, ob es einen Ort gibt auf der Welt, der dich so ähnlich beeindruckt hat wie Berlin damals, 80er, 90er oder?
Nee. Hm. Nee. Also es gibt schon Orte, die ich liebe, die ich total liebe, also die ich jetzt gerade durch diese Wanderjahre total schätzen habe lernen. Aber es ist nichts vergleichbar zu, wie Berlin damals war in den 80ern. Gibt's nicht, es war wirklich einmalig.
Ja. Wo lebst du heute, in welchem Bezirk?
Also wir haben uns jetzt gerade wieder niedergelassen, obwohl wir hatten dann schon inzwischen, also während der Pandemie hatten wir Studios in Berlin wieder. Hm. Wir sind eigentlich wieder zurückgekommen, hatten uns entschlossen wieder zurückgekommen wegen Lederer, weil der so ein super Kultursenator war.
Kultursenator. Hm.
Genau. Hm. Und da dachten wir, ach, hier ist zum ersten Mal wieder einer, der irgendwie sich um Künstler wirklich kümmert. Hm. Und nicht irgendwie die ganze Zeit nur nach Touristen oder Geld irgendwie sich wendet, sondern der auch sagt, dass Berliner Künstler wichtig sind. Also das fand ich ziemlich unglaublich. Und der wurde ja 2017 gewählt und da haben wir uns überlegt, sowas gibt's eigentlich nirgends. Also wir waren da sehr viel in Amerika und auch in den anderen europäischen, also osteuropäischen Ländern. Wir hatten zeitlang überlegt, ob wir nach Budapest ziehen sollen, weil da auch eine super Szene ist. Auch nicht so teuer ist, aber sehr korrupt. Und als wir dann mitbekommen haben, was der gesagt hat, da haben wir gesagt, das muss unterstützt werden.
Ah, okay.
Dann werden wir zurück nach Berlin kommen, was eigentlich für uns extrem unerwartet war.
Ja.
Also ich meine, wir hatten trotzdem die ganze Zeit schon noch ein Büro hier und waren schon immer wieder in Berlin. Aber das war der entscheidende Anstoß, uns wieder hier niederzulassen. Und jetzt sind wir gerade nach Lichtenrade gezogen.
Okay. Gar nicht mehr die Szene.
Nee. Kann man im Innenbezirk nicht mehr bezahlen.
Ja.
Und da sind wir auch nicht bereit zu. Also ich finde das nicht okay, wenn man das, also klar, man muss es, viele müssen das, aber ich, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo hinzuziehen, wo es vielleicht nicht so hip ist, aber dadurch eine menschlichere Miete, dann unterstütze ich das lieber.
Natürlich stellt sich jetzt mir die Frage, jetzt seid ihr hergezogen wegen Lederer, aber Lederer gab es ja schon gar nicht mehr. Schon längst wieder weg. Bereut ihr es jetzt oder denkt ihr jetzt, okay, jetzt warten wir mal?
Naja, wir warten mal ab und gucken. Jetzt gibt es ja Heidi.
Nächstes Jahr vielleicht eine linke Bürgermeisterin.
Ja, das wäre super.
Was wünschst du dir denn für Berlin?
Also ich wünsche eigentlich allen das Gleiche. Dass man weg von diesem Profitgedanke und wieder zurück zu irgendwelchen Basics kommt, die eigentlich das Wichtige sind, dass alle Menschen irgendwie leben können und sich das leisten können und dass es nicht diese Ungleichheiten gibt, dass ich nicht so viele obdachlose Menschen auf der Straße sehe, dass ich nicht so viel von Diskriminierung und Rassismus mitbekomme, sondern dass die Menschen im Prinzip so wie in den 80ern, also so wie ich das erlebt habe zumindest, eigentlich alle sich die Miete leisten können und das hip ist, unterschiedlich zu sein.
Friede, Freude, Eierkuchen musste ich jetzt.
Genau. Obwohl ich bin vegan, also kein Eierkuchen.
Okay. Dann danke ich erstmal fürs spannende Gespräch.
Danke. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Krasse Story, oder? Wie aus so einer kleinen Szene-Idee plötzlich ein Stück Stadtgeschichte wird. In der nächsten Folge wird es dann richtig heftig. Es geht um eine Fluchtgeschichte durch Wüste, Gefängnisse und übers Mittelmeer. Bis dann.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.